das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Romy Hiller.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Mit 65 Jahren, da gingen früher mal fast alle in Rente. Ansonsten aber sind 65 Jahre nur selten ein Anlass, den man größer begeht. Der Beginn des Mauerbaus in Berlin am 13. August 1961 aber ist so ein Anlass. Denn obwohl diese Mauer vor fast 37 Jahren wieder gefallen ist, scheinen sich Ost und West gegenwärtig eher voneinander zu entfernen als zusammenzuwachsen. Vor den Landtagswahlen machen Spitzenpolitiker der AfD in DDR Nostalgie und scheuen sich auch nicht mal bei der DDR-Hymne mitzusingen. An der Mauer und an der deutsch-deutschen Grenze wurden hunderte DDR-Bürger bei Fluchtversuchen getötet. Nicht nur Verantwortliche aus der Politik erinnerten daran heute, auch engagierte Zeitzeugen wollen ihre Erinnerungen unbedingt mit Jüngeren teilen. Max Kell und Gabriele Blaschko haben so jemanden getroffen.
Mal erscheint die Mauer undurchdringlich und mal durchsichtig, je nach Blickwinkel. Es ist ein Erinnerungsort auf Zeit, der in diesen Tagen vor dem Brandenburger Tor an den Mauerbau erinnert. Für Renate Werwig-Schneider ist diese Geschichte bis heute ganz persönlich. Sie war 23, Studentin in Berlin und erinnert sich noch heute an alle Details des warmen Sommertags am 13. August 1961 und an die Tage danach, als ihre Stadt geteilt wurde.
Meine Eltern, mein Opa, meine Onkel und Tanten und so standen um mich rum am 13. August und sagten, sowas kann doch nicht sein. Bleib mal ruhig, Kind, richt dich nicht auf. Das geht nicht, das bleibt nicht.
Doch die Mauer bleibt und sie prägt ihr Leben und das von Millionen von Menschen über Jahrzehnte.
Wenn der Zug auf diesem Bahnhof hält, kann man nur noch aussteigen. Der nächste Bahnhof liegt im anderen Teil der Stadt. Und dahin ist der Verkehr unterbrochen.
Zweimal versucht Renate Werwig-Schneider aus der DDR zu fliehen. 1963 und 67, beide Male scheitert sie, wird inhaftiert und schließlich von der Bundesrepublik freigekauft.
Als ich dann eingesperrt war, da habe ich also in jeder Minute Knast so eine Wut gehabt. Und das hat mich stark gemacht. Dass also ich in einem Land lebe und eingesperrt werde dafür, dass ich also Freiheit und Demokratie lebe und woanders leben wollte. Und das hat mich stark gemacht.
Auch deswegen erzählt sie ihre Lebensgeschichte, berichtet als Zeitzeugin an dem Ort, an dem zum 65. Jahrestag nicht nur an die Teilung erinnert werden soll.
Wir leben im Moment in Deutschland eine Verharmlosung der DDR aus politischen Motiven von links außen und rechts außen. Manchmal aus Bequemlichkeitsmotiven. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir dem Übel auch ins Auge schauen, es benennen.
Denn 65 Jahre nach dem Mauerbau und mehr als 36 Jahre nach dem Mauerfall fehlt einer ganzen Generation die eigene Erinnerung an die DDR und an die Mauer.
In der Schule haben wir sehr wenig über die DDR kennengelernt. Ich muss sagen, der Fokus war mehr auf der Nazi-Zeit, die natürlich auch sehr wichtig ist.
Ich persönlich verbinde jetzt nichts wirklich mit dem Tag. Ich wusste das auch ehrlich gesagt gar nicht.
Schon, also weil meine Großeltern und also meine Familie auch aus der DDR sind. Und dadurch hat man natürlich viel mitbekommen. Aber so persönlich habe ich natürlich nicht so den Bezug dazu.
Auch Renate Werwig-Schneider spürt, dass gerade bei den Jüngeren das Wissen über die DDR weniger wird. Noch ein Grund, warum sie immer wieder auch vor Schulklassen spricht, über das Leben hinter einer Mauer.
Ilko Sascha Kowalczuk ist 1967 geboren. Er hat bis zur Wende in Berlin auf der Ostseite der Mauer gelebt. Heute ist er ein renommierter Historiker und Buchautor zur DDR-Geschichte und zur gesellschaftlichen Situation in Ostdeutschland. Guten Abend, Herr Kowalczuk.
Schönen guten Abend aus Berlin.
Wie sehr hat die Mauer Ihr Leben geprägt?
Ich glaube, das hat jeden geprägt, der hinter der Mauer groß geworden ist. Hinter der Mauer hieß ja, man ist eingesperrt. Allerdings ist es ja nicht so, dass wenn man wie ich 1967 geboren worden ist, dass einem gleich bewusst war, sondern es dauerte eine Weile, ehe mir klar war, dass ich hinter und nicht vor der Mauer lebe. Ganz entscheidend für mich war ein Lied von Udo Lindenberg, Katze, kennen vielleicht viele gar nicht. Und da kam eine Passage vor, Da war ich 12 Jahre alt. Käfige sind zum Ausbrechen da. Und da dachte ich, wow, was ist das? Und habe mich umgeschaut und habe festgestellt, dass ich ja in so einem Käfig lebe. Und ich bin in Ost-Berlin groß geworden. Da war die Mauer allgegenwärtig. Aber es war eigentlich egal in der DDR, ob man in Berlin gelebt hat, auf Hiddensee oder im Erzgebirge. Denn die Mauer war nicht nur ein Bauwerk. Sie war etwas, was das ganze Leben teilte. In Freiheit und Unfreiheit. In jedem Schulbuch gab es Mauern. In jeder Zeitung, überall im Alltag. Insofern ist die Berliner Mauer mit ihren 140 Toten und die innerdeutsche Grenze, die ja von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte mit über 1000 Toten, Symbol für die Mauer, die weitaus mehr war.
Ja, und man spürt, dass sie Teil ihres Lebens war. Sie ist ja weg, bis auf ein paar Museumsreste, auch der Todesstreifen. Sehen Sie heute in unserem Land eine Mauer? Und wenn ja, wo verläuft sie?
Also es gibt, glaube ich, keine Mauer mehr zwischen Ost- und Westdeutschland. Das ist etwas, was gerne politisch behauptet wird, was ich aber aus einer wissenschaftlichen und auch aus einer politischen Sicht gar nicht nachvollziehen kann. Es gibt in unserem Land Mauern zwischen Arm und Reich, zwischen bildungsfernen und eher höher gebildeten, zwischen Stadt und Land. Es gibt viele solcher Mauern. Das ist allerdings auch in Gesellschaften wie unserer hochmodernen gar nicht anders möglich, wobei diese soziale Ungerechtigkeit sich sicherlich etwas ist, was unbedingt abgebaut werden muss. Aber diese vielbeschworene Mauer zwischen Ost und West, die sehe ich so nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die deutsche Wiedervereinigung, und damit befinde ich mich wahrscheinlich mittlerweile in Deutschland in einer Minderheitenposition, eine große, große Erfolgsgeschichte war und ist. Wenn man sich heute Ostdeutschland anschaut, dann fallen mir gar keine Gegenargumente dafür ein. Und wenn Sie etwa Bilder aus einigen Regionen Nordrhein-Westfalens mit Bildern aus Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt oder Sachsen vergleichen würden und Ahnungslosen die hinhalten würden und sagen würden, na, was glaubst du denn, wo ist Ost, wo ist West? Ich glaube, die meisten würden daneben liegen.
Das glaube ich auch. Trotzdem gibt es zwei bemerkenswerte Entwicklungen. Wenn man sich die Wahlkreiskarte nach der letzten Bundestagswahl anschaut, dann war sie im Osten blau. Die AfD hat fast alle Wahlkreise geholt, doppelt so stark abgeschnitten wie im Westen. Das ist die eine Entwicklung. Und gleichzeitig, Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, hat das heute gesagt, gäbe es eine Verharmlosung, ja eine Nostalgie der DDR von rechts außen und links außen. Sehen Sie das auch so?
Also das ist zweifellos so. Es ist praktisch kaum zu fassen, wie heute die DDR, die SED-Diktatur von Millionen Menschen in Ostdeutschland verzeichnet wird, verniedlicht wird, als sogar als Alternative der Demokratie entgegengestellt wird. Andererseits muss man feststellen, die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen. Diese blaue Karte, die ja auch Sie an Wahlabenden immer gerne zeigen, die verzerrt die Wirklichkeit. Auch in Baden-Württemberg haben bei den letzten Landtagswahl fast jeder fünfte Wähler und fast jede fünfte Wählerin die faschistische AfD gewählt. Man gibt ähnliche Tendenzen in Hessen, in Bayern, egal wo man hinschaut. Es gibt zwei Besonderheiten. Im Westen wird die AfD von den demokratischen Parteien nach wie vor eingehegt. Da sind eben 80% immer noch dagegen. Und das ist im Osten ganz anders. Da ist die AfD in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hat 40% und mehr der Menschen hinter sich. Und ja nicht nur die AfD, sondern dazu muss man auch BSW und Teile der Linkspartei zählen, die alle sehr Kreml-affin sind. Und wer Kreml-affin ist, der zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Durch die Ablehnung unserer liberalen Lebensweise und des liberalen Verfassungsstaates. Und er sehnt sich nach einem autoritären Staat. Und das ist natürlich etwas, was am Tag des Mauerbaus besonders diskutabel ist.
Ist das, Herr Kowalczuk, der Grund, warum der AfD ja kurioserweise die Vereinnahmung der DDR so rum und so rum gelingt? Also es gibt Spitzenpolitiker, die singen bei der DDR-Hymne mit. DDR-Nostalgie spielt die AfD. Auf der anderen Seite versucht sie, die Wende für sich zu vereinnahmen. Wir haben damals das Regime gestürzt, heute können wir auch was verändern. Das ist doch kurios. Warum funktioniert das?
Also die Leute, die heute von sozusagen davon schwafeln, dass man die Revolution oder die Wende 2.0 herbeiführen muss und ähnlichen Quatsch, die waren garantiert nicht 1989 Teil der Freiheitsrevolution. Das war ohnehin bloß eine Minderheit in Ostdeutschland. Das hören viele Menschen nicht gern. Aber diesen Widerspruch, den Sie gerade aufgemacht haben, der ist ganz einfach zu erklären. Man kann die AfD nicht rational erklären und schon gar nicht das, was sie verkündet und schon gar nicht, warum ihr so viele Menschen hinterherlaufen. Und insofern macht das eben für die AfD auch Sinn, auf der einen Seite die DDR zu verharmlosen und auf der anderen Seite die DDR auch gleichzeitig wieder zu verteufeln.
Ja, Herr Kowalczuk, zum Schluss hätten Sie für unsere Zuschauer noch einen Gedanken für die Nacht. Die allermeisten wollen, dass wir gut zusammenleben, dass Ost und West sich verstehen, dass die Gesellschaft funktioniert. Was können die, die uns zuschauen, tun?
Also ich glaube, das, was die Extremisten von der AfD am meisten ärgert, ist erstens gute Laune. Die haben nämlich meistens schlechte Laune. Und zweitens, dass man darüber redet, was unser Land wirklich ist. Positive Narrative über unsere Gegenwart erzählen. Und dazu haben wir allen Grund. Wir leben in einem Land, das politisch stabil ist, wirtschaftlich zu den stärksten der Welt hört, zu den sozialsten der Welt. Nicht einmal 5% der Menschheit lebt so, wie wir hier in Ostdeutschland leben, so wie die Menschen in Deutschland. Und das sollte man immer wieder voller auch Freude verkünden und darauf aufbauen, dann zu sagen, was alles verbessert und verändert werden muss. Aber ich glaube, das ist ein ganz wirksames Mittel, um den Extremisten entgegenzutreten, nämlich positiv über unsere Gesellschaft zu reden. Und dafür gibt es viele, viele Gründe.
Ja, danke, Ilko Sascha Kowalczuk. Guten Abend nach Berlin.
Tschüss.
Und das Gespräch habe ich am Abend aufgezeichnet. Wasser fehlt in diesem Sommer an vielen Stellen. Auf dem Rhein behindert das Niedrigwasser vor allem die Schifffahrt. An der Donau gehen die Folgen noch weiter. Ungarn hat die Notabschaltung seines einzigen Kernkraftwerks bisher verhindern können. Noch reicht das Kühlwasser aus dem Fluss. Weiter stromabwärts in Rumänien reicht es nicht mehr. Hier hatte die Armee eigens Felsen gesprengt und Lastkähne im Fluss versenkt, um das ebenfalls einzige Kernkraftwerk weiterhin mit Donauwasser zu versorgen. Aber das hat die komplette Abschaltung nur ein paar Tage hinausgezögert bis heute. Jetzt wird der Strom im Land knapp. Immerhin liefert das Kraftwerk ein Fünftel davon. Andreas Bachmann.
Die Gemeinde Scoarța, gut 300 Kilometer nordwestlich von Bukarest. Rund 5000 Menschen leben hier und seit Anfang August gibt es vor allem ein Gesprächsthema, die Energiekrise in Rumänien. Tatsächlich sind wir sehr besorgt, aber wir hoffen nach und nach auch diese Krise zu überwinden. Hoffentlich ergreift die Regierung Maßnahmen, nicht nur Worte, sondern Taten. Heute Morgen um 11 musste die Regierung handeln, hat Cernavoda, das einzige Atomkraftwerk des Landes, komplett vom Netz genommen. Ansonsten erzeugt es 20% des rumänischen Stroms. Da das Kraftwerk sein gesamtes Kühlwasser aus einem Arm der Donau bezieht, machte das Niedrigwasser ein sicheres Weiterkühlen unmöglich. Alle Versuche, mit Sprengungen und dem Aufschütten eines Unterwasserdamms mehr Wasser Richtung Atomkraftwerk zu lenken, scheiterten. Wir werden die 680 bis 700 Megawatt durchschnittliche Leistung von Block 2 des Kernkraftwerks Cernavoda vorwiegend durch Importe ausgleichen. Importe, die zum größten Teil aus Rumäniens direkten Nachbarländern stammen, aus der Ukraine, vor allem aber aus Bulgarien. Das dortige Kernkraftwerk Kozloduy läuft weiterhin mit voller Leistung. Doch das ist nicht der entscheidende Punkt, sagt eine der führenden Expertinnen für Energiepolitik in Südosteuropa. Was hat Bulgarien richtig gemacht und wir nicht? Die Antwort ist, dass sie massiv in Speicherkapazitäten investiert haben und genau diesen Weg müssen auch wir einschlagen. Sollten die Stromimporte nicht reichen, erwägt die rumänische Regierung darüber hinaus, das Braunkohlekraftwerk in Rovinari, das erst kürzlich vom Netz genommen wurde, wieder hochzufahren. Dort ist man gerüstet. Wenn wir den Startbefehl erhalten, werden wir den Generator innerhalb von maximal 8 Stunden mit dem nationalen Stromnetz synchronisieren und Energie in das System einspeisen. Für die Energieexpertin sind das alles keine nachhaltigen Lösungen. Das Problem ist, dass wir unsere Hausaufgaben nicht rechtzeitig gemacht haben. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind lediglich kurzfristige Notlösungen, um den Brand zu löschen. In Scoarța hat man sich bereits neu aufgestellt. Um künftigen Krisen vorzubeugen, steht eine Photovoltaik-Batteriespeicheranlage kurz vor dem Start. Wir warten noch auf die Inbetriebnahme des Speichers und den Anschluss an das Netz und hoffen, dass der Photovoltaikpark von Scoarța dann in 2 bis 3 Monaten funktionieren wird. Dann hätte Skuarza genug eigene Energie und müsste nicht, wie zurzeit, aus Stromspargründen nachts die Straßenbeleuchtung ausschalten.
Ja, zugegeben, Wein gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Er ist nicht lebenswichtig wie Wasser und Strom. Und knapp wird er auch nicht, weil wir von Jahr zu Jahr weniger trinken und außerdem in Europa mehr Wein produziert, als verkauft wird. Trotzdem denken die Winzer wehmütig an Bilder wie diese hier zurück, als die Rebstöcke noch ausreichend Regen bekamen und die Trauben strahlten. In diesem Jahr muss man solche Bilder wirklich suchen. Die Trauben liegen im Wachstum weit zurück, sind klein, drohen zu vertrocknen. Kreative Winzer wissen zwar auch damit irgendwie umzugehen, aber die Sorgen sind groß, berichtet Tobias Feist aus dem Südwesten.
Diese Trauben müssten jetzt schon doppelt so groß sein. Seit Wochen hat es in Ochsenbach bei Stuttgart kaum geregnet, sagt Georg Merkle. Die Dürre und trockener Wind setzen vor allem dem Weißwein des 60-jährigen Winzers zu.
Also tatsächlich bin ich schon als Kind im Weinberg gewesen. Es gab immer mal trockene Jahre, aber so lange trockene Jahre und so große oder so hohe Temperaturen verbunden mit dem großen Wind, wie so in Südfrankreich der Mistral, habe ich noch gar nie erlebt. Und wenn man mal genau schaut, der Boden ist total ausgetrocknet, bis in tiefe Schichten.
Deshalb sind Weintrauben bundesweit kleiner und weniger saftig, stellt das Deutsche Weininstitut fest. Vor der Lese braucht es dringend Regen, um die Reben aus dem Dürreschlaf zu wecken. Obwohl Georg Merkle aus dem eigenen Brunnen schon mehr als 100.000 Liter Wasser in seine wichtigsten Lagen gefahren hat.
Es ist nur eine Wassergabe, damit sie die Trockenheit überleben, die Stöcke nicht ganz kaputt gehen, damit, wenn ein Niederschlag kommt, damit sie wieder besser starten können.
Viel Schale und wenig Saft. Schlechte Voraussetzungen für einen Weißwein. Anja und Georg Merkle versuchen daraus das Beste zu machen und stellen deshalb jetzt mehr Orangewein her. Wie Rotwein gärt er mit Schale und Kernen auf der sogenannten Maische. Einfach gesagt, ein Weißwein mit kräftiger Farbe und Geschmack.
Für uns ein ganz großer Vorteil hier jetzt auch die Maischegärung zu machen, weil man sehr viel kraftvollere und spannendere Weine auch macht. Also für uns ist der Klimawandel, dieses hitzige Jahr auch vielleicht eine Chance, was ganz Neues draus zu machen.
Der Marktanteil von Orangewein liegt unter 1%. Eine schlechte Lese wird er kaum ausgleichen. Seit einigen Jahren liegt der Wein im Trend. Die Trockenheit könnte das verstärken.
In heißen Jahren gelingt er besonders gut und ist eine ganz tolle Alternative, weil in diesen Jahren eben diese frischen Weine nicht möglich sind zu produzieren. Also bei uns wird es schon ganz gut angenommen, aber es ist natürlich nicht noch die Masse, die man für den täglichen Brot- und Butterwein bestellt.
Der Weinbau steht unter Druck. Weniger Weinkonsum, hohe Lohnnebenkosten und jetzt ein Dürrejahr. Der Deutsche Weinbauverband pocht auf schnelle Unterstützung, zum Beispiel Ausnahmen beim Mindestlohn und weniger Berichtspflichten.
Der Klimawandel ist natürlich ein großes Problem auch, wo entsprechend Maßnahmen ergriffen werden. Aber kurzfristig ist natürlich das schwierig. Aber es wäre gut, wenn tatsächlich die anderen Faktoren, wo man jetzt kurzfristig auch entsprechend agieren kann, entsprechend Maßnahmen ergriffen würden.
Sofort hilft Georg Merkles Trauben nur Regen. Er hofft, dass seine Reben so vor der Lese Mitte September noch rechtzeitig erwachen.
Und jetzt die weiteren Nachrichten des Tages, Romy, mit dir.
Und auch da geht es um die Hitze, denn angesichts der hohen Temperaturen diskutiert die Koalition, ob die Kompetenzen von Bund und Ländern neu geregelt werden sollen. Umweltminister Schneider sprach sich dafür aus, dass der Bund Maßnahmen in Städten finanzieren sollte, wie etwa schattige Plätze anzulegen. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD nur vereinbart, eine solche Neuverteilung zu prüfen. Bislang reagierte die Union zurückhaltend auf Schneiders Vorschlag. Auch knapp eine Woche nach dem jüngsten Ausbruch des Ätna ist der Flughafen von Catania auf Sizilien geschlossen. Eruptionen sind am Ätna zwar nicht ungewöhnlich, im Moment steht der Wind aber so ungünstig, dass er die Asche zum Flughafen weht. Urlauber harren in Catania aus, Zehntausende mussten schon umplanen. Der Tourismus fürchtet Millionenschäden. Andererseits lockt die heiße Lava aber auch Schaulustige an. In Kuba hängt sein Bild immer noch an vielen Hauswänden. Der Revolutionsführer und langjährige Staatschef Fidel Castro wäre heute 100 Jahre alt geworden. Er starb 2016. Seine Anhänger verehren ihn bis heute, gerade in der aktuellen Krise des Landes. Seine Gegner aber sehen in ihm und seiner Politik die Ursache für die schlechte Wirtschaftslage auf der Karibikinsel. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien läuft die Suche nach Überlebenden weiter. Doch die Hoffnung schwindet, denn die nun verstrichenen 72 Stunden gelten als entscheidende Frist. Bislang wurden offiziell 273 Tote gemeldet und mehr als 3.800 Verletzte. Fast 500 Menschen gelten noch als vermisst. Die Einsatzkräfte strecken die Hände in die Höhe, um für Ruhe zu sorgen, damit Hilferufe oder Klopfen zu hören sind.
Unser nächster Beitrag führt uns nach Indien, wo bekanntermaßen sehr viel Englisch gesprochen wird. Deshalb hilft für das Verständnis vorab ein ganz kurzer Sprachkurs. Cockroach heißt Kakerlake oder Küchenschabe. Und dieses Wort beherrscht gerade den Alltag in Indien. Denn die jugendliche Protestbewegung, die Sie hier sehen, nennt sich Cockroach Janta Party, Volkspartei der Kakerlaken. So hatte ein Richter des obersten Gerichtshofs abfällig arbeitslose Jugendliche bezeichnet. Und die machten das Schimpfwort dann kurzerhand zum Motto einer Instagram-Kampagne und gingen schließlich auf die Straße. Sie fühlen sich als eine verlorene Generation, die weder Arbeit noch Ausbildungsplätze findet. Die Regierung ist zwar schon etwas entgegengekommen, aber Cockroach bewegt sich weiter. Lena Bodewein aus Neu-Delhi.
Es fühlt sich für Shubham Kumar an wie die Ruhe nach einem Sturm, besonders zur Regenzeit. Bis vor kurzem haben sie hier mit der sogenannten Cockroach Janta Party protestiert, erfolgreich. Der Bildungsminister trat zurück, Ministerpräsident Modi versprach eine Reform des Prüfungssystems für Studienzulassungen. Ob das reicht? In der Realität hier in Indien finden junge Menschen nur einen Mangel an Chancen, zunehmende Ungleichheit und ein Vermögen, das in den Händen weniger konzentriert ist. Der 23-Jährige stammt aus dem besonders armen Bundesstaat Bihar. Seine Familie setzt auf ihn und seinen beruflichen Erfolg, wie bei vielen seiner Altersgenossen. Wir sind in einer Situation, in der uns jegliche Hoffnung auf Aufstieg fehlt, auf ein besseres Leben und eine bessere Zukunft. 1% der indischen Bevölkerung besitzt 2/3 des Reichtums. Die Hälfte aller Inderinnen und Inder verdient keine 60 Euro monatlich. Für Hochschulabsolventen gibt es kaum Stellen. 35% von ihnen sind arbeitslos. Früher war der öffentliche Dienst die beste Aufstiegsoption für Kinder aus bescheidenen Verhältnissen. Aber die Regierung schreibt keine Stellen für die klassischen Behördenjobs mehr aus. Beamtenstellen werden an Freunde Modis verkauft. Der Druck ist groß, der Frust auch. Denn auch bei Studienplätzen erleben sie Korruption. Testunterlagen für Zulassungsprüfungen werden meistbietend verkauft. Nachdem ein besonders großer Korruptionsfall aufgedeckt wurde, mussten Millionen von Jugendlichen die Tests wiederholen. Einige hielten dem Druck nicht stand und nahmen sich das Leben. Die anderen Jugendlichen brachten ihre Wut auf die Straße. Die Kakerlakenpartei begann ihre Proteste. Die Jugend hat diesem Land seine Stimme zurückgegeben. Sie hat die Demokratie zurückgebracht. Sie hat dem Land den Mut gegeben, die Regierung wieder zu hinterfragen und eine Antwort zu verlangen. Nachdem die Regierung die Demonstrierenden und ihre Forderungen wochenlang ignoriert hatte, wollte sie hart durchgreifen, mit Schlagstöcken und Luftgewehren. Doch die Cockroaches begegneten auch der Gewalt mit Humor. Denn schon durch ihre Namensgebung hat die Kakerlaken-Volkspartei Negatives umgewandelt. Der Schaden für Ministerpräsident Modis wohlpoliertes Image ist groß, sagen Experten. Er hat sich noch nicht davon erholt. Er war bisher nicht in der Lage, wirklich schlüssige und durchdachte Entscheidungen zu treffen, um diesem Rückschlag zu begegnen. Doch da er ein kluger politischer Führer ist, müssen wir abwarten. Modis Amtszeit geht noch bis 2029. 3 Jahre, in denen viel passieren kann. Die Cockroaches planen weitere landesweite Kampagnen. Wir hoffen einfach, dass die Menschen so sein werden, widerstandsfähig, voller Hoffnung und empathisch. Und dass sie in Zukunft eine bessere Gesellschaft für uns schaffen werden. Die Kakerlaken wollen der Modi-Regierung keine Ruhe lassen.
Sie suchen einen Beruf, bei dem Sie nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern auch mal rauskommen, durchs Land fahren, Leute treffen und das dann gerne noch unkündbar im Beamtenstatus? Das gibt es. Aber wahrscheinlich nicht ganz so, wie sich das die meisten vorstellen. Gerichtsvollzieher kümmern sich mit richterlichem Beschluss um offene Rechnungen oder Schulden und haben dabei immer auch mit menschlichen Schicksalen zu tun. Das braucht Fingerspitzengefühl, oft auch Mut und starke Nerven. Wir haben im Beitrag zum Schutz von Betroffenen ein paar Stellen unkenntlich gemacht. Wiebke Schindler hat nämlich eine Gerichtsvollzieherin durch ihren Alltag begleitet, mittendrin in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt.
So, hier müssen wir rein.
Sie weiß nie, was sie hinter der Tür erwartet. Wenn Astrid Jäckel klingelt, geht es um unbezahlte Rechnungen und Schulden. Sie soll es richten, Geld eintreiben und im Zweifel auch Wertgegenstände pfänden. Ein anspruchsvoller Job.
Ich habe aber auch eine Handynummer, fürchte, manchmal funktionieren die Klingeln ja nicht.
Niemand reagiert, doch Gerichtsvollzieherin Jäckel bleibt hartnäckig.
Oder mal woanders klingeln, dass mal uns vielleicht mal jemand reinlässt und wir laufen mal hoch. Dankeschön.
Es geht um 200 Euro Schulden. Astrid Jäckel ist bereits das dritte Mal hier.
Sind Sie so gut und mach mal auf.
Keine Chance. Diese Tür bleibt heute geschlossen. Astrid Jäckel wird wiederkommen, möglicherweise bald mit Polizei. Hartnäckig muss man sein als Gerichtsvollzieherin, sagt sie. Und man darf keine Angst haben. Bei einer gerichtlich angeordneten Wohnungsräumung sei sie auch schon mal mit einem Messer bedroht worden.
Wir haben alle bekommen in Sachsen-Anhalt alle eine Schutzweste gestellt durch das Oberlandesgericht, die wir natürlich in gefährlichen Situationen auch tragen. Aber auch die kann einem ja nicht vor allen schützen.
Nächster Termin bei einem Dauerklienten, eine Gartenlaube in Bad Dürrenberg.
Hallo Herr Körner, ist ja schön, dass das so geklappt hat. So, dann gucken wir mal.
Thomas Körner hat als selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer Corona-Hilfen bekommen. Die soll er zurückzahlen. Er sagt, er habe Schreiben der Bank nicht erhalten, fühlt sich ungerecht behandelt.
Ich wusste davon gar nichts.
Zurückzahlen muss er die Gelder trotzdem. Jetzt will er Aufschub.
Ich bin Kleinunternehmer. Ich muss jeden Tag kämpfen. Ja. Ich habe zig offenen Rechnungen. Ja. Und ich muss sagen, fremde Personen bezahlen mir aber zurzeit die Krankenkasse, weil ich das Geld nicht aufbringe, um die Krankenkasse zu bezahlen.
3.500 Euro will er nun in Raten abstottern. Das hat er so mit Astrid Jäckel besprochen. Klappt das nicht, ist die Gerichtsvollzieherin wieder hier. Sie weiß, zu nah darf sie solche Schicksale nicht ranlassen.
Man kann nicht mit dem Schuldner, der so ein auch wirklich ein schwieriges Schicksal auch hatte, Mitleid haben. Das geht nicht. Man kann das nicht immer alles mit nach Hause nehmen. Das würde nicht funktionieren. Man kann Verständnis haben, aber man muss natürlich trotzdem seinen Job ordentlich machen.
Und nach über 30 Jahren im Geschäft kann sie ohnehin nicht viel aus der Ruhe bringen. Nicht mal alte Bekannte.
Frau hat Bullterrier. Stafford Bull Terrier und den muss er erstmal einsperren. Die sind halt nicht so gerichtsvollzieherfreundlich.
Hier geht es um zwei offene Bußgelder. Drehen dürfen wir nicht. Im Büro wartet ihr Mann Hartmut Jäckel, auch Gerichtsvollzieher. Vor mehr als 30 Jahren haben sie sich in der Ausbildung kennengelernt. Auch morgen werden beide wieder als Gerichtsvollzieher unterwegs sein, an Türen klingeln, um Schulden einzutreiben oder Wertgegenstände zu pfänden.
Wir haben noch was Majestätisches zum Schluss. Der Zehnkampf ist ja die Königsdisziplin der Leichtathletik. Und um den zu gewinnen, muss man eigentlich fast alles können. Vom Kugelstoßen über den Hochsprung bis zum Schluss den 1500-Meter-Lauf. Vor einer halben Stunde stand in Birmingham bei der Europameisterschaft eine aus deutscher Sicht zentrale Entscheidung an. Würde sich der Leichtathletikstar und der aktuelle Weltmeister Leo Neugebauer erneut zum König krönen? Die goldene Krone setzte sich in Birmingham kurz zuvor bereits eine deutsche Läuferin auf. Ben Wozny.
Es glitzert, glänzt und strahlt in Birmingham für deutsche Läuferinnen und Zehnkämpfer. Gesa Krause holt sich den dritten EM-Titel ihrer Karriere über 3000 Meter Hindernis. Es ist ein Rennen, in dem Licht und Schatten nah beieinander liegen. Denn Lea Meyer stürzt auf Medaillenkurs liegend am letzten Wassergraben. Davon profitiert eine andere Deutsche. Olivia Gürt stürmt zur Bronze hinter der Französin Finot und Gesa Krause.
Ich fühle mich so gut, es macht mir Spaß, es ist mein Leben und ich habe mir irgendwie mein eigenes Lebenswerk damit geschaffen.
Kurios ist es bei den Zehnkämpfern. Der Stabhochsprung wird zur Peinlichkeit. Erst bricht eine Latte, es gibt keinen Ersatz, dann ist die Höhe verkehrt eingestellt.
Absoluter Quatsch, also das darf nicht passieren bei Europameisterschaften. Das darf mal passieren bei, Kreismeisterschaften.
Und als wäre das nicht wild genug, erwischt es vor allem Neugebauer noch schlimmer. 3 Fehlversuche über magere 4,80. Es folgt Protest, denn schuld ist wieder mal die Anlage. Der Abstand zwischen Latte und Einstichkasten ist für jeden individuell. Bei Neugebauer wird er allerdings nicht eingestellt. Nach langen Debatten, bei über 30 Grad im Schatten, bekommt der Weltmeister weitere Versuche. Schafft es gerade noch über ordentliche 4,90 und geht als Führender in die letzten 2 Disziplinen.
Das war echt verrückt. Vor allem, da steht man halt auch unten. Alle streiten sich, man hört so viele Sachen von links nach rechts und dann während in dem ganzen Tumult muss man noch fokussiert bleiben, um dann noch die Höhe zu schaffen. Also sowas habe ich noch nie erlebt.
Dann schlägt die Zehnkampfstunde des Niklas Kaul. Überragender Speerwerfer, überragende Weite, 73,54 Meter, springt damit hinter Neugebauer auf 2. Die Entscheidung fällt im abschließenden Lauf. Über die 1500 Meter ist Kaul stark, stärker als Neugebauer, aber nicht stark genug. Mit letzter Kraft rettet der Weltmeister seinen Vorsprung ins Ziel. Gold für Neugebauer, Silber für Kaul. Was für ein glänzender Tag in Birmingham.
Und noch mehr Glanz. Vor wenigen Minuten hat nämlich im Diskuswurf Henrik Janssen auch noch die Bronzemedaille gesichert für das deutsche Team. Wir warten auf Regen, liebe Claudia. Nicht alle, aber die meisten. Und wie lange müssen wir uns noch gedulden?
Na, ich glaube, im Moment warten wirklich alle auf Regen und zwar in weiten Teilen Europas. Wir müssen uns zumindest bis Samstag gedulden und auch da wird nicht so richtig viel runterkommen. Erstmal wird es noch heiß und sehr trocken. Morgen über 35 Grad in der Westhälfte, selbst im äußersten Nordosten, also Richtung Küste Vorpommern, 25 bis 30 Grad. Also auch morgen an den Küsten mit ablandigem Wind heiß. Dann kommt der Samstag. Der bringt im Süden und Südosten noch mal Hitze mit über 35 Grad. Aber von Nordwesten her kommt dann schon ein Tiefdruckgebiet, eine Front, die bringt zumindest hier und da mal ein paar Schauer und Gewitter. Und möglicherweise schaffen wir es dann bis Dienstag sogar auf ein bisschen mehr Regen. Das heißt, jetzt am Samstag Schauer und Gewitter im Norden. 0 bis 10 Liter werden das maximal sein. Die Vorhersagemodelle rechnen es immer wieder runter. Es wird immer weniger Regen. Im Süden bis Montag dann 10 bis 30 Liter, weil es häufiger mal Schauer und Gewitter gibt. Das ist aber alles punktuell. Das heißt, es wird nicht jeden treffen und betreffen. Aber immerhin kommt mal wieder ein bisschen nass von oben. In der Nacht und auch morgen wolkenloser Himmel. Das heißt, es passiert nicht viel in Sachen Wolken. Ein paar hohe Wolken sind unterwegs. Und es wird auch wieder sehr heiß, nachdem der Tag auch schon recht mild startet. Temperaturen nur in höheren Tälern um die 10, 11 Grad. Ansonsten den Rhein entlang verbreitet eine tropische Nacht, teilweise in den mittleren Höhen sogar um die 24 Grad als Tiefstwert. Die Temperaturen am Nachmittag steigen dann, selbst an den Küsten, auf 27 bis 32 Grad. Nach Westen, Südwesten 39 Grad. Für die meisten ist es deutlich über 30 Grad heiß. Und dann kommt am Samstag die Front, an derer und vor der sich zumindest hier und da mal Schauer und Gewitter auslösen werden. Dahinter ist es schon nicht mehr ganz so heiß, 26 bis 30 Grad. Bevor die Front kommt, nochmal 37 bis 39 Grad. Sonntag dann vor allem im Süden und Osten ab und zu Schauer und Gewitter. Und dann setzt sich langsam aber sicher die nicht mehr ganz so heiße Luft durch.
Claudia, nicht alles schön, wir sagen trotzdem danke. Das war's schon von uns hier bei den Tagesthemen. Wir beide bleiben dran und richten Augen jetzt ganz fest auf den Schellfischposten hier in Hamburg und auf Inas Nacht.
Und zu Gast bei Ina Müller ist dann unter anderem der Astronaut Alexander Gerst.
Ich freue mich, dass wir uns morgen wiedersehen hier um 23.15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.